Von nichts kommt nichts. Jeder bekommt das, was er verdient. Ich denke, ihr kennt solche Sprüche oder Unrecht gut gedeiht nicht. Jeder ist seines Glückes Schmied. Oder viele andere Sätze aus dem Volksmund. Dahinter verbirgt sich das Denken oder auch die Erfahrung, dass wer Gutes tut, sich also angemessen verhält, dem wird es auch gut gehen. Wer also bei der Arbeit engagiert und fleißig ist, sich nicht zu Schulden kommen lässt und gut mit den Menschen umgehen kann, der wird irgendwann die Karriereleiter nach oben steigen, Erfolg haben und ihm wird es finanziell gut gehen. Wer Schlechtes tut, sich unangemessen verhält, dem geht es auch schlecht. Diese Sicht auf das Leben ist irgendwie zutiefst in uns Menschen verwurzelt. Auch in dem Lied vorhin kommt das ein bisschen zum Ausdruck. Das fromme Herz sei für und für belohnt. Man nennt das auch den Tun-Ergehen-Zusammenhang. Das, was ich tue, so ergeht es mir. Nur, was passiert, wenn andere Erfahrungen ins Leben kommen? Wenn wir andere Erfahrungen machen? Wenn es gar nicht so einfach ist, so schwarz-weiß gedacht. Was ich tue, so ergeht es mir. Oder wenn man Erfahrungen macht, die diesem Zusammenhang widersprechen. Vor einigen Jahren ist ein Buch erschienen, das hieß »Der Ehrliche ist immer der Dumme«. Da verhalten sich Menschen gut und ehrlich, sind treu, gewissenhaft, aber führen ein Leben, das eben nicht gut ist, in dem es nicht nach oben geht, sondern eher nach unten, in denen Schwierigkeiten auftauchen. Gibt es da einen Zusammenhang vom Tun und Ergehen? Passt das zusammen? Gehört das zusammen? Diese Frage ist ja nicht neu, sondern seit Jahrtausenden fragen Menschen, ist das so? Gehört das zusammen? Auch Menschen, die mit Gott leben, stellen immer wieder diese Frage. Gibt es da einen Zusammenhang? Es gibt eine Ausrichtung in der christlichen Welt, sage ich mal, die heißt das Wohlstandsevangelium. Da wird das ganz deutlich und ganz klar als Zusammenhang gesehen. Nämlich, dass dort gepredigt wird, dass finanzieller Reichtum ein Beweis für die Zuneigung Gottes zu dieser Person ist. Oder dass diese Person ganz intensiv und viel gebetet und ganz viel für Menschen getan hat, sodass Gott diesen Menschen dafür belohnt. Mit viel Geld, mit Ansehen. Nicht nur in Amerika, wo das ja sehr verbreitet ist, sondern auch in Deutschland gibt es einige Richtungen, die das so vertreten. Das gehört zusammen. Mir geht es gut, das hat damit zu tun, was ich getan habe. Im 5., 4. Jahrhundert vor Christus ist diese Frage nach dem Zusammenhang ganz groß aufgebrochen. Als Leute gemerkt haben, Mensch, dieses Denken, dieses Weltbild bricht immer wieder mal zusammen. Sicherer Erfolg und Glück gehören dazu, wenn man fromm ist. Aber was ist, wenn es einem schlecht geht? Habe ich dann was falsch gemacht? Bin ich dann selber schuld? Muss ich mir das selber ankreiden und bei mir suchen, warum es so ist? Dieses Weltbild war für viele damals nicht mehr tragfähig und sie haben gemerkt, allein sich darauf zu verlassen, das bringt nichts. Es hilft niemandem weiter. Es ist sehr schwer zu sagen, dass wer sich an Gottes Ordnung hält, wer Gott ernst nimmt, dem kann es nur gut gehen. Gerade in dieser ganz krassen Auseinandersetzungen zu sagen, wer sich an die Ordnung hält, dem kann es nur gut gehen, dem wird es niemals schlecht gehen. Ich glaube, wir alle wissen, dass das so einfach nicht ist. Und Das Umgekehrte, wo es dann noch schwieriger wird, wem es schlecht geht, der muss auf jeden Fall irgendwas auf dem Kerbholz haben, muss schwer gesündigt haben. Ich habe Kollegen kennengelernt, die wirklich kranken Menschen begegnet sind und gesagt haben als erstes, dass es dir so schlecht geht, überleg mal, was du falsch gemacht hast. Frag dich mal, warum Gott dich so straft. Und das als erste Begegnung, als erste Reaktion auf eine schwerwiegende Erkrankung. Und im alten Israel beginnt eben so das Fragen nach dem Leben. Genau dieses Fragen, das sich damit auseinandersetzt. Wo sind die Zusammenhänge? Was gehört zueinander? Und wir haben diese Auseinandersetzung in der Bibel als Buch Hiob. Im Alten Testament ist es ja aufgeteilt in drei Teile. Erst die Geschichtsbücher, dann die Lehrbücher und dann kommen die Propheten. Und der Hiob steht bei den Lehrbüchern, bei den Büchern in dichterischer, lyrischer, literarischer Form. Es ist eine groß angelegte Lehrerzählung. Für die nachkommenden Generationen haben die damals festgehalten, was sie sich für Gedanken zum Leben und Zusammenhängen gemacht haben. Wie hängt der Glaube mit dem zusammen, wie es mir geht? Wie kann es sein, dass ein Mensch dem Vater, dem Schöpfer vertraut und unschuldig leidet? Und das möchte ich gerne mit euch auch ein wenig nachvollziehen, ein wenig bedenken in den nächsten Predigten und versuchen, Antworten zu ertasten, keine Antworten zu geben. Denn ich glaube, einfache Antworten gibt es in dem Zusammenhang gar nicht. Denn das Buch Hiob löst diese Frage gar nicht auf. Sie beschäftigt sich da sehr intensiv mit, aber sie löst sie nicht auf. Hiob ist kein Antwortgeber, sondern ein Suchender, ein Mit-auf-den-Weg-Nehmer. Und wir dürfen uns also dabei mit ihm auf den Weg begeben, mit ihm zweifeln, mit ihm leiden, mit ihm weinen und in Frage stellen. Und wir werden jetzt zunächst einmal das erste Kapitel aus dem Buch Hiob hören.
Im Land Uz lebte ein Mann namens Hiob. Er war rechtschaffen, aufrichtig und gottesfürchtig und sein Lebenswandel war untadelig. Hiob hatte 7 Söhne und 3 Töchter. Er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Ochsengespanne, 500 Esel und darüber hinaus viele Diener. Von allen Bewohnern des Ostens war Hiob der Reichste. Jedes Jahr luden Hiobs Söhne ihre Brüder und Schwestern an ihrem jeweiligen Geburtstag zu einem großen Fest in ihr Haus ein. Bei dieser Gelegenheit aßen und tranken sie zusammen. Wenn das Fest vorüber war, ließ Hiob seine Kinder kommen, um sie zu heiligen. Er stand frühmorgens auf und brachte für jedes Kind ein Brandopfer dar. Denn er sagte sich, vielleicht haben meine Kinder gesündigt und Gott in ihrem Herzen den Abschiedssegen erteilt. So machte es Hiob jedes Mal. Hiobs erste Prüfung. Eines Tages erschienen die Engel vor dem Herrn und mit ihnen kam auch der Satan, der Widersacher und Ankläger. Woher kommst du? Fragte der Herr den Satan. Der Satan antwortete dem Herrn, ich bin auf der ganzen Erde herumgezogen. Da fragte der Herr den Satan, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Er ist der beste Mensch, der auf der Erde lebt. Ihm ist keiner gleich. Er ist rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und verabscheut das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn, ja, Hiob ist ein gottesfürchtiger Mann, aber er hat auch allen Grund dazu, Du hast ihn, seine Familie und seinen Besitz stets vor Unglück bewahrt. Du lässt ihm alles gelingen, was er unternimmt, und sein Reichtum wächst immer weiter. Aber wend dich nur einmal gegen ihn und nimm ihm alles weg, was er besitzt. Dann wird er dir ins Angesicht sagen, dass er sich von dir lossagt. Gut, sagte der Herr zum Satan. Mit seinem Besitz darfst du tun, was du willst, ihn selbst aber darfst du nicht anrühren. Da entfernte sich der Satan aus der Gegenwart des Herrn. Eines Tages, als Hiobs Söhne und Töchter im Haus ihres ältesten Bruders miteinander saßen und aßen und Wein tranken, traf ein Bote bei Hiob ein und überbrachte ihm folgende Nachricht. Deine Ochsen waren beim Pflügen und die Eseln weideten daneben, als die Sabäer uns plötzlich überfielen. Sie raubten uns die Tiere und töteten die Knechte. Ich bin als Einziger entkommen, um es dir zu sagen. Während der Mann noch sprach, kam ein anderer Bote und sagte, ein Blitz hat eingeschlagen. Er ist wie Gottes Feuer vom Himmel gefallen und hat deine Schafe und ihre Hirten vernichtet. Ich bin als Einziger entkommen, um es dir zu sagen. Der Mann hatte noch nicht ausgeredet, als der dritte Bote eintraf und berichtete, drei Räuberbanden von den Chaldäern haben deine Kamele gestohlen und deine Knechte umgebracht. Ich bin als Einziger entkommen, um es dir zu sagen. Während der Mann noch redete, folgte ein weiterer Bote mit einer Nachricht. Deine Söhne und Töchter haben im Haus ihres ältesten Bruders ein Fest gefeiert. Plötzlich kam ein heftiger Wüstensturm auf und traf das Gebäude mit voller Wucht. Es stürzte ein und hat alle deine Kinder unter sich begraben. Ich bin als Einziger entkommen, um es dir zu sagen. Da stand Hiob auf und zerriss seine Kleider. Er schor sich den Kopf, warf sich vor Gott zu Boden und sagte, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Trotz allem, was geschehen war, versündigte Hiob sich nicht gegen Gott. Kein böses Wort über Gott kam über seine Lippen.
Hiobs Geschichte beginnt märchenhaft. Ein arabischer Scheich wie aus Tausend und einer Nacht. Wohlhabend. Und alle Zahlen, die wir gehört haben, wollen und sollen nur darauf hindeuten, wie wohlhabend er gewesen ist. Reichtum ohne Ende. Gesegnet mit Kindern, mit Vieh, Landbesitz und Mitarbeitern. Er war reicher als alle anderen. Bemerkenswert. Wir würden sagen, er ist reich gesegnet. Aber das Viele, das er hat, dass es ihm so gut geht, das kommt von Gott. Und Hiob ist in der Tat nicht nur reich, sondern auch fromm, so wird er beschrieben. Er liebte das Recht und ganz besonders liebte er Gott. Wenn man so weit liest, kann man schon auf den Gedanken des Wohlstandsevangeliums kommen. Ist er vielleicht deshalb so reich, weil er fromm ist? Oder deshalb so fromm, weil er reich ist? Hiob lebt jedenfalls ernsthaft, intensiv mit Gott, vertritt seine Kinder vor ihm, opfert für den Fall, dass sie gesündigt haben. Bemerkenswert religiös ist dieser Mann, besonders weil er gar kein Israelit ist. Ganz genau weiß man nicht, wo diese Ortsangabe Uz sein soll, aber es geht auf jeden Fall um eine Gegend im arabischen Raum, nicht in Israel. Und damit wird schon deutlich, dass dieses Problem kein israelitisches Problem alleine ist, sondern ein Menschheitsproblem, eine Frage, die alle betrifft, nicht nur Israel. Und nach diesem Auftakt plötzlich ein Wechsel. Der Schauplatz ändert sich und wir bekommen einen Einblick hinter die Kulissen, könnte man sagen. Gott und seine Gefolgschaft treffen sich, sie tagen. Für uns heute ein sehr ungewöhnliches Bild. Wir benutzen das eigentlich fast nie. Jedenfalls habe ich das selten gehört, dass jemand sagt, ja, jetzt wird Gott wohl gerade wieder mit seiner Gefolgschaft oben im Himmel sitzen und tagen und über uns sprechen. Im damaligen Orient sehr geläufig. Besonders wenn man weiß, dass die anderen Völker viele Götter hatten und wo viele Götter sind, da muss man sich ab und zu mal treffen und überlegen, was machen wir jetzt eigentlich, wie geht's weiter? Also halten sie Thronrat. In Israel aber ist Jahwe eigentlich alleine. Er und kein anderer ist der König, der Herrscher, der Alleinherrscher. Darum sind auch alle anderen hier ihm untergeordnet, die Engel, die Mächte, die Gewalten. Es gibt in diesem Thronrat nur einen, den lebendigen Gott. Aber er tauscht sich mit ihnen aus, mit diesen Gottessöhnen, mit seinen Engeln und überlegt mit ihnen, was in dieser Welt vorgeht. Und einer unter ihnen ist ein Gottessohn namens Satan. Widersacher oder Ankläger. Wenn man mal nachschlägt, dann kommt dieser Satan im ganzen Alten Testament nur 4-mal vor. Das gesamte Alte Testament benennt ihn nur 4-mal. Damit kann man sagen, eigentlich spielt er überhaupt keine Rolle. Jedenfalls keine, die ihm manchmal zugedacht wird. Manchmal reden wir heute oder manche über Satan, als wäre er ein ebenbürtiger Gegner Gottes. Er wird aber als ganz, ganz kleines Licht beschrieben, der Gott unterstellt ist, kein gleichwertiger Rivale, sondern er ist wie alle anderen, die um den Thron sitzen, einer der niedrigen Angestellten unter Gott, der nur eine Aufgabe hat, die Gott ihm zugewiesen hat. Die Welt, die Erde zu inspizieren und zu gucken, wo es Missstände gibt. Wo sind Dinge, die geändert werden müssen? Und als Satan nun seinen Bericht abgibt, so beschreibt es das Buch Hiob, fragt Gott ihn, und bei Hiob? Ist bei ihm alles in Ordnung? Was macht er eigentlich, mein Diener Hiob? Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht Hiob und möchte wissen, was er macht. Darauf antwortet der Satan Gott: Meinst du, dass Hiob dich umsonst fürchtet? Meinst du, Hiob glaubt wirklich umsonst? Der glaubt doch nur, der nimmt dich doch nur ernst, weil es ihm so gut geht. Aber wenn du ihm alles wegnimmst, was er hat, dann wird er sich ganz schnell von dir verabschieden, Gott. Hiob glaubt, weil er was bekommt, und er glaubt nicht umsonst. Das ist das, was der Satan Gott von Hiob zu berichten hat. Glauben wir auch umsonst? Glaubst du umsonst? Wobei das Wort ja doppeldeutig ist. Einmal kann es ja bedeuten, dass man etwas ohne Lohn, ohne Entgelt macht. Oder man macht etwas ohne Sinn und Zweck. Macht der Glaube nur Sinn, wenn man dafür etwas bekommt? Und macht der Glaube noch Sinn, wenn man dafür nichts bekommt? Es ist doch so, wenn ich fromm bin, dann macht es doch nur Sinn, wenn ich was dafür bekomme, oder ist das nicht so? Ich glaube, diese provozierende Frage Satans ist eine ganz wichtige. Sie fragt nämlich nach dem Menschen und gleichzeitig fragt er nach Gott. Gott, du glaubst doch nicht, dass die Menschen einfach so an dich glauben. Sie machen das nur aus Eigennutz. Du bist ihnen doch eigentlich egal. Hauptsache, sie kriegen was. Gott hinterfragt also auch Gott, Satan hinterfragt also Gott auch selbst. Und wenn es so wäre, wie der Satan es sagt und meint, dass es so ist, dann wäre Gott doch nur ein Götze. Dann benutzen die Menschen ihn ja nur, solange er etwas für sie bringt. Etwas, was sie rausschlagen können. Dann wäre er nur noch Mittel zum Zweck. Die erste Frage nach dem Leben also, die sich über alle Zeiten stellt, ist, warum glauben wir an Gott, wenn wir an ihn glauben? Aus welchem Grund? Warum glaubst du an Gott, wenn du an ihn glaubst? Wenn Gott aber nicht mehr als ein Wunscherfüllungsautomat ist, der für unser Glück und unsere Freude zuständig ist, dann kann der Glaube auch an sich nicht mehr tragfähig sein. Wenn alles daneben geht, wenn plötzlich die Erde wackelt oder alles einstürzt, dann ist das nicht mehr tragfähig. All dies sind die Fragen, die das Buch Hiob, die Fragen nach dem Leben, betrachtet. Und die sind nicht an irgendeinem Tisch entstanden, weil Menschen, gelehrte Menschen sich darüber Gedanken gemacht haben, sondern weil sie im Volk entstanden sind, weil sie gemerkt haben, Menschen werden schwer krank, sie leiden jahrelang und sind trotzdem so gläubig. Warum? Menschen verlieren plötzlich einen geliebten Menschen, der nichts getan hat, der vielleicht umgebracht wurde, obwohl er nichts getan hat. Warum? Was hat das für einen Sinn? Lebenspläne, Wünsche gehen nicht in Erfüllung, obwohl man doch so viel dafür getan hat, so viel investiert hat. Man hat dafür gebetet. Es geht nicht in Erfüllung. Warum? Glauben wir an Gott umsonst? Auch ohne Glück, ohne Geld, ohne Gesundheit? Wäre es dann trotzdem noch ein fester, gefestigter Glaube? Satan fragt das. Gott, meinst du ernsthaft, dass Hiob dich umsonst ernst nimmt? Und fordert ihn heraus. Und dann geschieht das, was man fast nicht erwartet hätte. Jedenfalls, ich bin immer wieder überrascht, dass das überhaupt passiert ist. Gott lässt es zu, dass Hiob alles verliert, alles, was er besitzt. Gott lässt sich auf diese Herausforderung, auf dieses Spielchen, könnte man sagen, Satans ein. Er darf ihm alles nehmen. Nur ihn selber, seinen Körper, sein Leben darf er nicht angreifen. Das ist die Bedingung dieses Abkommens zwischen Gott und dem Satan. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Ich kann es nicht verstehen, warum er das zulässt. Keine Ahnung. Klar ist nur, dass im ganzen Buch Hiob Gott hinter dieser Entscheidung steht. Und auch hinter Hiob, beides gleichzeitig. Gott und Hiob, Hiob und Gott, das sind die beiden, die Hauptdarsteller im ganzen Buch Hiob, in allen 42 Kapiteln sind. Nicht der Satan. Der Satan hat noch nicht mal eine kleinste Nebenrolle. Luther hat gesagt, Gottes Teufel ist nur ein Untergebener. Er ist nur sein Teufelchen. Er hat keine große Rolle. Er ist der Stichwortgeber. Aber hinter diesem Leid, das Hiob erfahren wird und muss, steht letztlich immer noch Gott. Auch das muss man festhalten. So steht es hier. Und das ist manchmal nicht zu verstehen und auch schwer auszuhalten. Genauso wie Hiob es ganz schwer aushalten muss. Und ich wüsste nicht, wie ich in Hiobs Situation reagiert hätte. Sein Leben gerät auf jeden Fall abrupt aus allen Fugen, wie aus heiterem Himmel. Eine Hiobs Botschaft, haben wir gehört, jagt die nächste. Immer wieder kommt ein neuer Bote und bringt eine neue Hiobs Botschaft mit. Im Hebräischen sind diese Botschaften wie ein Reim, wie ein Gedicht geschrieben. Da kam ein Bote zu Hiob und sprach so und so und so, ich bin entkommen, um es dir zu sagen. Und als er noch redete, und es ist wie ein Gedicht geschrieben, Viermal passiert das Ganze. Vier Boten kommen und lassen Hiobs heile Welt einstürzen. Der Super-GAU, der Besitz, weg. Alle Kinder gestorben. Was bleibt denn jetzt eigentlich noch für Hiob? Er zerreißt seine Kleider, wird beschrieben, und rasiert sich die Haare. Das übliche Ritual für damalige Zeiten der Trauer. Das, was Hiob also aus der Tradition heraus gelernt hat. Hiob schmeißt sich auf den Boden als äußeres Zeichen der inneren Unterwürfigkeit und sagt, nackt bin ich zur Welt gekommen und nackt verlasse ich sie wieder. Ein altes Bekenntnis, auch das aus Israel. Er begreift also und greift auf Altbekanntes, auf Altbewährtes zurück. Vielleicht, weil er keine eigenen Worte hat. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und er schließt mit dem Satz, den viele kennen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Auch ein liturgisch geprägter Satz, den er sagt. Ein eingeübtes Ritual, ein auswendig gelernter Satz. Das Einzige offensichtlich, was in einer Krise Hiob noch hilft. Und ich denke, ihr kennt das auch alle, dass es in gewissen Situationen hilfreich ist, wenn man auswendig gelernte Sachen hat. Einen Psalm 23 aufsagen kann oder das Vaterunser sprechen kann, weil man keine eigenen Worte findet für eine Situation, die so unbeschreiblich ist. Auswendig lernen heißt im Englischen learning by heart. Also Dinge im Herzen zu haben, sie auswendig zu können, weil Hiob nur so auf diese Sprache, in dieser Sprache eine Antwort auf die Situation finden kann. Fragen nach dem Leben, die versucht das Buch Hiob aufzunehmen und an ihnen entlang zu gehen, sich an ihnen abzuarbeiten. Und das, was Hiob sagt im ersten Kapitel, werden nicht seine letzten Worte sein. Es ist auch nicht die Antwort auf seine Not. Es ist eine erste Reaktion. Eine Antwort auf seine Nöte, auf die ganzen Hiobsbotschaften. Die Antworten werden sich verändern im Laufe der Zeit. Wenn man das Buch Hiob am Stück liest, wird man merken, Hiob verändert sich in diesem Leid, in seinem Leid. Und manchmal ist das ja auch so, auch bei uns, dass wir eine Spontanreaktion auf etwas haben und mit der Zeit erst das Ganze analysieren, anders umgehen mit Leid, mit Krankheiten, mit Tod, was alles kommen kann. Es geht also um wesentliche Frage des Menschseins, nachzudenken über Nöte, Klagen, Fragen und ob die Antworten oder die Spuren von Antworten des Hiobsbuchs auch heute noch helfen? Ich glaube ja. Und ich glaube, deswegen ist es auch so spannend, mal intensiv darüber nachzudenken. Und ich lade euch dazu ein, dass wir das in den nächsten Predigten mal so machen. Amen.